Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Am Bistro mit der Vox. Mein Name ist Melanie Czarnik und bei mir ist heute Joel Adami. Hallo Joel.
Hallo Melanie.
Joel, du schreibst diese Woche über technologische Souveränität und digitale Abhängigkeit. Was bedeuten diese Begriffe überhaupt?
Also mit digitaler Abhängigkeit würde ich mal das Phänomen bezeichnen, dass wir in Europa und auch in Luxemburg sehr stark davon abhängig sind, dass wir Software von US-amerikanischen Firmen benutzen. Also das sind Firmen wie Microsoft, die halt einerseits Windows machen, die das Microsoft Office machen. Das sind aber auch Firmen wie Google, die halt sehr viel Suchinfrastruktur zur Verfügung stellen und auch sonst irgendwie so Programme, auf denen dann diverse Serversachen laufen, zur Verfügung stellen, diverse Cloud-Dienste auch. Also das wären mal die Abhängigkeiten und technologische Souveränität wäre so ein bisschen das Gegenteil davon, also dass man nicht abhängig ist von einzelnen Firmen, die dann oft ein Monopol oder monopolartige Strukturen besitzen. Das Thema geht natürlich noch ein bisschen weiter als nur Software. Also das ist ja etwas, was in den letzten Jahren immer mal wieder Thema war, dass halt auch so Sachen wie Mikrochips oder seltene Erden halt nicht unbedingt in jedem Teil der Welt hergestellt werden, sondern es halt diese großartigen globalisierten Lieferketten gibt. Und dadurch ist es halt nicht so einfach, souverän zu sein oder zu sagen, okay, wir können das alles selbst. Das wird im Endeffekt wahrscheinlich in den Details auch immer unmöglich sein. Aber dadurch, dass sich halt in den USA die Politik so stark verändert hat und auch diese ganzen Tech-Firmen sich jetzt sehr in Richtung Trump gewendet hat, hat sich für mich halt die Frage gestellt, okay, wie ist das eigentlich in Europa? Wollen wir eigentlich weiterhin mit diesen Firmen zusammenarbeiten, die ja auch nicht nur für Trumps Amtseinführung, sondern auch für seinen Wahlkampf und für den Wahlkampf der Republikaner Geld gespendet haben? Und wenn wir dann weiterhin alle unsere Microsoft Office-Abos schön brav weiterzahlen, dann zahlen wir ja quasi die Politik, unter der wir jetzt schon so mit Handelskriegen und so weiter leiden.
Deine Recherche hat ergeben, dass andere europäische Länder ja bereits Schritte in mehr Souveränität unternehmen. Luxemburg zeigt sich jetzt nicht allzu besorgt. Du hast da gesprochen mit dem staatlichen Informationsdienst CTIE. Wie schätzt der die Situation ein und was denkst du dazu?
Vielleicht erzähle ich zuerst mal ein bisschen, was andere Länder machen. Da gibt es zum Beispiel in Deutschland gibt es mehrere staatliche Initiativen, die mit digitaler Souveränität sich beschäftigen und halt auch versuchen, dann Softwarepakete zusammenzustellen, die in den Behörden und Ämtern und Verwaltungen benutzt werden können. Das Gleiche gilt für Frankreich, die arbeiten auch zusammen, die haben zum Beispiel so ein Google Docs-ähnliches Programm gemeinsam geschrieben, das heißt einfach Docs, die versuchen halt da eine europäische Alternative aufzubauen. Das Thema geht noch viel weiter, als ich es im Artikel auch beleuchtet haben können. Es gibt sehr viele Open-Source-Initiativen, die darauf fußen, dass ein, zwei Leute, oft ist es dann eine einzige Person, sich um ein Programm kümmert und dieses kleine Programm, das zum Beispiel, ich sage jetzt Videodateien oder Audiodateien sehr gut und sehr schnell umwandeln kann, darum kümmert sich aber nur eine Person und wenn die auf einmal keine Lust mehr hat, dann ist jetzt nicht die Weltwirtschaft lahmgelegt, aber dann hätten sehr viele Leute ein Problem und deswegen gibt es zum Beispiel in Deutschland ein Programm, was genau solche Projekte versucht zu fördern, auf mehrere Leute zu verteilen. Das ist natürlich dann eine Grundlagenarbeit, die digitale Souveränität enorm fördert. Und in Luxemburg gibt es solche Programme eher nicht. Und in Luxemburg macht man sich auch sehr wenig Gedanken darum, um diese Abhängigkeiten. Also das Schreckensszenario wäre ja, dass wir irgendwann morgens aufwachen und dann haben wir keinen Zugriff mehr zu Microsoft Office und zu der Google-Suche und zu allen möglichen Diensten, die sonstige US-Tech-Firmen anbieten, weil in der Nacht Trump beschlossen hat, dass die jetzt den Schalter umlegen müssen, weil irgendein europäischer Politiker irgendwas gesagt hat, zum Beispiel. Also das wäre jetzt so das Schreckensszenario. Und das ist in Luxemburg angeblich nicht so leicht möglich, weil diese ganzen Software nicht in der Cloud von Microsoft oder von Google betrieben werden, sondern auf eigenen Servern. Ich habe dann auch nochmal nachgefragt, wie das mit den Lizenzen ist. Und da meinten die, ja, es gibt nur sehr wenige Software, die regelmäßig die Lizenzen überprüft. Und überhaupt, das wäre ja, wenn die das einfach abdrehen würden vor Ablauf des Abos, das wäre ja dann ein Vertragsbruch. Für mich ein bisschen eine naive Sicht auf darauf, wie die US-Politik gerade funktioniert. Aber zumindest muss man jetzt nicht Angst haben, dass uns quasi diese Programme von einem Tag auf den anderen abgedreht werden können. Was allerdings bleibt, ist, dass man natürlich abhängig davon ist, dass man auch weiterhin die nächste Generation auf diese Programme trainiert. In den Schulen und Unis wird sehr viel Microsoft eingesetzt. Die machen sich auch sehr stark dafür, dass die SchülerInnen und StudentInnen halt damit vertraut werden. Und somit wird diese Abhängigkeit halt weiterhin fortgesetzt.
Du hast gerade schon gesagt, Microsoft wird oft verwendet. Dann gibt es ja zum Beispiel auch Apple-Systeme, also in sich geschlossene Systeme, die jetzt auch ihren Quellcode normalerweise nicht freilegen. Das Gegenteil davon sind ja quelloffene, so Open-Source-Software. Da gibt es ja auch ein paar, ich glaube, bekanntere Beispiele. Und diese wären auch sozusagen ein Lösungsmodell für einen eher unabhängigeren Zugang. Jetzt gibt es natürlich Vor- und Nachteile, was diese Open-Source-Software angeht. Kannst du uns da einen kleinen Überblick geben?
Also ich glaube, dass die meisten von uns, ohne es zu wissen, im Alltag auf Open-Source-Software zurückgreifen und das gar nicht so merken. Zumindest die unterliegende Basis von Android-Smartphones ist Open-Source. Also das ist von Linux ein Abkömmling sozusagen. Dann die allermeisten Websites, die wir aufrufen, die werden auch auf einem Linux-Server laufen. Das heißt, das ist auch alles Open Source. Deren Beispiele gibt es noch viel mehr. Also man kann sich zum Beispiel mal den Spaß machen, in seinen Apps zu schauen. Da gibt es oft dann irgendeinen Punkt in den Einstellungen, in dem Menü, wo dann so Lizenzen steht und dann wird aufgezählt, welche Open Source Software da verwendet wurde. Und oft sind das ziemlich viele und die müssen das halt immer angeben. Was aber der Nachteil ist an Open Source, ist, dass man damit schwieriger Geld verdienen kann, weil Microsoft hat natürlich ein einfaches Geschäftsmodell. Die verkaufen halt Windows und Office und man zahlt halt eine Lizenz und wenn man die Lizenz nicht mehr zahlt, dann wird das abgeschaltet. Früher war das noch ein bisschen anders, da konnte man seine Version ewig lang weiterverwenden, aber heute ist das ja mit dem Digital Rights Management, haben sich da auch diese Abo-Modelle mehr durchgesetzt. Der große Vorteil bei Open Source ist, dass wenn jetzt irgendwer sagt, okay, wir entwickeln das nicht mehr weiter, wir haben keine Lust mehr oder das bringt uns keine Gewinne mehr, deswegen stellen wir das ein, dann können halt Freiwillige oder zum Beispiel ein Staat kann sagen, okay, wir übernehmen diese Software jetzt und wir entwickeln die weiter. Oder es gibt da eine Software, die erfüllt fast alle Zwecke, die wir brauchen, aber ein Feature fehlt uns, das programmieren wir jetzt da dazu. Oder eine Software entwickelt sich in eine Richtung, die Leuten nicht gefällt und die sagen dann, okay, dann machen wir quasi eine Abzweigung von dem Quellcode und entwickeln das selbstständig weiter. Also das sind die Vorteile, die es gibt. Man kann halt da sehr flexibel darauf reagieren und man kann es natürlich immer gratis benutzen und meistens ist diese Software so gestaltet, dass man jetzt nicht auf einen Cloud-Anbieter von dem abhängig ist oder angewiesen ist, sondern man das selbst betreiben kann und halt auch selbst die Features und die Konfiguration bestimmen kann. Also da gibt es sehr große Freiheiten. Und oft werden Open-Source-Software als sicherer angesehen, weil halt so viele Leute auf den Quellcode schauen. weil die Leute auch zum Teil aus Spaß nach Sicherheitslücken suchen und diese dann auch aus Spaß stopfen. Gibt es eine große Freiwilligen-Community, die sonst nichts macht. Vor ein paar Monaten wurde eine Schwachstelle entdeckt, die wahrscheinlich ein staatlicher Akteur in eine sehr oft benutzte Open-Source-Software eingebaut hat. Und das ist irgendwem aufgefallen, der diese Software selbst kompiliert, also quasi den Quellcode zu einem Programm gestrickt hat. Und der hat irgendwie gemerkt, okay, das dauert ein paar Sekunden länger als üblich, da ist irgendwas komisch. Und ich glaube, dass das bei kommerzieller Software wahrscheinlich einfach niemandem aufgefallen wäre und es diese Backdoor dann gäbe. Also da muss man schon sagen, dass diese Community sehr viel großartige, unbezahlte Arbeit leistet. Und deswegen finde ich es auch sehr sinnvoll, wenn staatliche Akteure das unterstützen. Und vor allem, wenn staatliche Akteure Software ausschreiben, dass die dann sagen, das wird auch Open Source, denn dadurch kann das dann von einer Community weitergepflegt werden. Die Sicherheitslücken können schnell erkannt werden. Und es ist dann so, dass der Code halt quasi unkommerziell ist. Und wenn etwas mit Steuergeldern ja schon einmal bezahlt wurde, dann ist es meiner Meinung nach ein bisschen unsinnig, dann nochmal Geld dafür zu fragen.
Du hast vorhin auch schon davon gesprochen, dass andere Länder, also jetzt nicht Luxemburg, aber zum Beispiel Frankreich und Deutschland und auch zusammen schon Software entwickelt haben, um sich souveräner und unabhängiger aufzustellen. Jetzt hast du auch davon geschrieben, dass es als souveräne Lösung einen sogenannten Eurostack geben soll. Ist es das schon oder steckt da noch mehr dahinter?
Also den Eurostack, den gibt es noch nicht. Das ist eine Studie oder ein Report, der von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben wurde oder finanziert wurde. Ich glaube aber, dass das relativ unabhängig gemacht wurde, aber natürlich verfolgen alle Leute, die sowas finanzieren, immer ihre Zwecke damit. Und da geht es nämlich darum aufzuzeigen, okay, welche Firmen gibt es in Europa? Welche Sachen fehlen uns in Europa, um quasi einen Technologie, ja man nennt das Stack, ein Stapel von Technologien, der aufeinander aufbaut, aufbauen zu können, den man dann in Europa benutzen könnte, ohne abhängig zu sein von europäischen Firmen. Also da gibt es dann auch so ein bisschen Beispiele mit einem digitalen Euro und Gesundheitsversorgung und sowas. Das ist relativ interessant, die haben sich da relativ viel Mühe gegeben. Da gibt es schon einen Großteil davon, aber es fehlen halt auch noch viele Sachen. Was halt vor allem fehlt, ist, glaube ich, so die Hardware-Seite und die Ressourcen, um diese Hardware herzustellen. Wobei es da auch in Europa einige Firmen gibt, die sehr wichtig sind, die überhaupt sehr wichtig sind weltweit. Also da gibt es in den Niederlanden Fabriken, die bei der Chip-Herstellung nicht unwichtig sind zum Beispiel.
Dein Artikel oder die Recherche, das ganze Thema, ich muss ehrlich sein, hat bei mir so ein bisschen auch persönliche Sorgen aufgemacht, also Dinge angesprochen, über die ich mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht habe, weil du hast es vorhin gesagt, diese ganzen Tech-Milliardäre, die größten Tech-Giganten sind halt US-amerikanisch und biedern sich jetzt der Trump-Regierung an. Wenn ich jetzt selber noch mehr Schritte dahin unternehmen will, für mich oder für meine Firma, egal wie, mehr unabhängig zu sein, wie kann ich dann anfangen? Weil ich bin jetzt nicht so, dass ich das technische Know-how hätte, selbst irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber gibt es irgendwelche Anlaufstellen, wo ich selbst erste Schritte unternehmen könnte?
Also es gibt zwei Websites, die ich ziemlich gut finde. Die eine heißt European Alternatives, also european-alternatives.eu ist die. Da kann man zum Beispiel eingeben, okay, ich suche eine Alternative zu Google Maps und dann stellt die einige Apps vor, die man da benutzen kann. Die werden natürlich jetzt nicht immer eins zu eins das ersetzen, also das muss man vielleicht auch als erstes mal sich bewusst sein, dass es nicht immer für alles einen 1:1 Ersatz gibt oder geben kann. das ist halt die Krux bei diesen Monopolanbietern, die bieten dann immer die Sachen aus einem Guss an. Und wenn man das ersetzen will, dann muss man vielleicht auf verschiedene Lösungen, die dann ein bisschen Flickwerk sind, zurückgreifen. Dann gibt es auch noch Degooglision Internet. Das ist von einer französischen Firma namens Framasoft. Die bieten selbst sehr viele Software an, die sie selbst entwickelt haben, die in die Richtung geht, um halt sehr viele dieser Google-Dienste vor allem zu ersetzen. Was für mich so ein bisschen der Tipp wäre, den ich den Leuten geben würde, wäre, sich vielleicht einfach mal eine Liste zu machen, zu schauen, okay, was benutze ich, was muss ich täglich benutzen und was davon sind US-Firmen und wie schlimm wäre es, wenn ich diesen Dienst von einem Tag auf den nächsten nicht mehr benutzen könnte. Und dann kann man sich ja eine Liste machen und Schritt für Schritt die Sachen ändern. Das ist teilweise einfach, also ein E-Mail-Konto woanders aufzumachen, ist jetzt nicht so schwer, aber zum Beispiel den eigenen Kalender umzuziehen, das habe ich selbst vor ein, zwei Wochen gemacht. Der ist jetzt bei mir auf einem Server, den ich bezahle und den ich verwalte. Das war ein ganz schöner Akt und das hat mich auch einiges an technischem Know-how gekostet. Also da gibt es sicher auch kommerzielle Anbieter, wo man das einfacher machen kann. Aber ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, okay, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich die Sachen selbst machen und wie weit bin ich bereit für Sachen zu zahlen. Es gibt aber auch Anbieter, die so Lösungen anbieten, wo es sehr viele Sachen quasi in einer Box gibt. Es gibt zum Beispiel Nextcloud, was wir ja auch bei der Vox verwenden, wo man auch sich einkaufen kann in eine Nextcloud und die dann selbst aufsetzt, verwaltet, aber der Computer, der sitzt dann irgendwo in einem großen Rechenzentrum und man zahlt halt dafür, dass man den benutzen kann. Aber ja, also das Problem ist insgesamt, dass diese Sachen immer so ein bisschen sich reinfuchsen und Zeit erfordern und es halt nicht immer so bequem und einfach ist, wie man das von den großen IT-Konzernen gewohnt ist. Und die wollen das ja auch, dass man da in einer gewissen Abhängigkeit bleibt und dann möglichst alle Services von ihnen benutzt und ihnen ja auch sehr viele Daten dann gibt. Also das ist vielleicht auch noch ein Vorteil von vielen von diesen europäischen Initiativen und von den Open-Source-Sachen, dass die nicht so viele Daten sammeln oder oft auch gar keine Daten sammeln, weil die ein anderes Geschäftsmodell haben. Also bei Open-Source ist das Geschäftsmodell oft, dass die halt das für Privatleute oder für alle, die Tech-Enthusiasten sind, kostenlos anbieten und für große Firmen oder Verwaltungen dann sagen, okay, wir können das mit All-Inclusive-Support anbieten, aber dann kostet das natürlich ein bisschen. Man zahlt dann nicht für die Website, sondern für den Service. Aber die sind halt an den Daten dann nicht so interessiert. Anders als dann das von Google oder Microsoft, wo das Konzept ja oft ist, okay, es ist zumindest in der Basisversion gratis, aber dafür bezahlt man mit sehr vielen Daten.
Danke dir, Joel, für den Überblick und ein großes Dankeschön dann auch an alle Programmierbegeisterte da draußen, die dafür gesorgt haben, dass es einige unabhängige, souveräne Software gibt, auf die ich schon zugreife. Und jetzt kommen in nächster Zeit ja ein paar Feiertage. Ich glaube, man kann seine Zeit schlechter nutzen, als ein bisschen an seiner eigenen technologischen Souveränität zu arbeiten. Danke nochmal, Joel. Wer mehr erfahren will zum Thema, der kann das gerne tun in der aktuellen Ausgabe der Vox und auch online unter vox.lu. Ansonsten wünsche ich allen schöne Feiertage und dir auch ein schönes Wochenende, Joel.
Danke, ciao.
Tschüss.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio ARA. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Dabei Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.